SWR 2 zur Person.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Rainer Baumgärtner. Heute können Sie hier Xenia Löffler kennenlernen. Die ist die erfolgreichste deutsche Spezialistin auf der Barockoboe, insbesondere als langjähriges Mitglied der Akademie für Alte Musik Berlin. Herzlich willkommen, Frau Löffler.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass Ihre Oboe ein Lebewesen wäre, ein Tier oder eine Pflanze, als was könnten Sie sich Ihr Instrument vorstellen?
Also darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, das mit einem Tier zu vergleichen oder einer Pflanze zu vergleichen. Aber das Spielgefühl, das ich versuche herzustellen beim Oboe-Spielen, kommt vielleicht tatsächlich am ehesten dem Vogelflug gleich. Also dieser Versuch sozusagen, eine Schwerelosigkeit zu erreichen, obwohl es physisch so anstrengend ist, dieses Instrument zu spielen.
Das war der vierte Satz aus der einzigen Oboen-Sonate von Antonio Vivaldi mit Xenia Löffler und zwei befreundeten Kolleginnen. Die haben mit Fagott und Cembalo das Generalbassfundament beigesteuert. Frau Löffler, sind die Rohrblätter bei der Barockoboe speziell? Also gibt es sowas wie bei den Streichinstrumenten Darmsaiten, auch bei den Oboen, gibt es da spezielle Rohrblätter, die also anders Material enthalten?
Also grundsätzlich ist das Material des Holzes, dieses Arundodonax, so heißt dieses spezielle Schilfholz, das gleiche, wie heutzutage verwendet wird. Insofern unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel zu den Streichern, Darmsaiten und Stahlsaiten heutzutage. Die Dimensionen der Rohre sind andere, die sind größer und es gibt historische Quellen, die auch beschreiben, dass Rohre damals etwas anders geschabt wurden, hergestellt wurden, jetzt mit dem Messer dieses Dünnschaben, das ist ja sehr wichtig bei uns, als das heute der Fall ist. Mit den Rohren einher geht natürlich immer eine Klangvorstellung, die jeder Oboist, jede Oboistin für sich selber entwickeln muss und dementsprechend auch die Rohre baut. Wenn man den historischen Quellen und Vorbildern, die auch überliefert sind, folgt, muss damals der Oboenklang sehr hell und näselnd gewesen sein, was auch in manchen Quellen von Zeitohrenzeugen immer wieder genannt wird, dass das eben auch manchmal einfach schwer auszuhalten war.
Wenn Sie den Aufbau einer Barockoboe kurz beschreiben, wie sieht die aus?
Also erstmal mutet sie an wie eine Blockflöte, wenn man sie von Weitem betrachtet. Es ist ein Instrument, was vornehmlich aus Buchsbaumholz gefertigt wird. Meistens ungebeizt, manchmal auch gebeizt, also hell oder dunkel. Es hat keine Klappen, außer den beiden untersten, die aber eigentlich nur die allerunterste für das tiefe C, die dient dazu, den tiefsten Ton herzustellen, zu erzeugen, also das Loch, was man sonst mit dem Finger nicht erreichen würde, zu schließen. Die andere Klappe, die öffnet ein Loch für einen Halbton. Ansonsten ist das jetzt erstmal ein sehr schlicht gehaltenes Instrument mit wunderschönen Drechselarbeiten teilweise. Innen drin ist sie umgekehrt konisch, was sie unterscheidet dann eben von Flöten und Klarinetten vor allem auch.
Thank you. Hier war die Oboe bzw. waren zwei Oboen Teil des Orchesters im letzten Satz aus dem Concerto Grosso, Opus 3 Nummer 2 von Georg Friedrich Händel. Das war eine Aufnahme mit der Akademie für Alte Musik Berlin und Oboe haben hier Xenia Löffler und Michael Bosch gespielt. Man hat hier gehört, dass die Oboen eine besondere Rolle im Orchester der Barockzeit eingenommen haben, allein und vor allem schon durch ihren hohen Klang, den man immer heraushört. Xenia Löffler, können Sie diese besondere Rolle noch näher beschreiben?
Naja, die Rolle der Oboe in der Barockzeit bzw. im Orchester der Barockzeit ist eine sehr vielfältige und eine, die mir auch persönlich besonders gut gefällt, weil man nämlich eigentlich ein bisschen so sich zu verhalten hat wie ein Chamäleon, was immer wieder die Farbe und die Rolle wechselt. Also, dass man einmal Kollaparte spielt mit den Geigen, dass man also eine Klangstütze ist. Man kann auch sehr viel formen von diesem Instrument aus, was den Gruppenklang angeht. Also diesen sehr für die Barockmusik typischen Orchesterklang eben gemischt, die Streicher mit den Bläsern bzw. mit den Oboen. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass von Anfang an auch die Oboe erstmal mit kleinen solistischeren Aufgaben betraut wurde. Also man aus diesem Klangemulgat herausgetreten ist und sich das Instrument dann auch immer mehr zum Soloinstrument entwickelt hat.
Wie lange hält so eine gute Barockoboe, ein moderner Nachbau überhaupt? Wie ist die Lebensdauer?
Da gehen die Meinungen auseinander, beziehungsweise ich habe dann nicht davon gehört, dass ein Instrument wirklich kaputt gegangen ist oder abgespielt war. Ich persönlich spiele meine Oboe seit Herbst 1999, also schon wirklich sehr, sehr lange. Mein Herz hängt auch sehr an diesem Instrument. Ich habe mit dem wirklich sehr viel erlebt. Und es ist auch so, dass man gerade bei so einem etwas heiklen Instrument eine gute Vertrauensbasis schaffen muss, dass man sich nicht durch das Instrument beschränkt fühlt, beziehungsweise einem vielleicht in manchen Situationen sogar das Instrument vorgibt, wie man Musik zu machen hat, weil man es eben nicht gut genug handeln kann.
Wie viele Oboen besitzen Sie überhaupt?
Puh, ich habe sie nicht gezählt. Ich würde mal schätzen, vielleicht 25, sowas. Also ich bin keine aktive Sammlerin, aber es hat sich angesammelt und tatsächlich auch eine ganz interessante Familie zusammengefunden wieder hier.
Spielen Sie alle von denen?
Also hier in den eigenen vier Wänden spiele ich die immer wieder. Aber es ist natürlich bei diesen Holzblasinstrumenten so, dass die auch über die Jahrhunderte leiden. Bei einer habe ich das tatsächlich erlebt, die habe ich ganz stockgerade bekommen. Und da habe ich ein Projekt drauf gespielt, ein Brahms-Requiem, und danach war sie krumm und hatte leider auch ein paar Haarrisse bekommen. Und das hat mir dann unglaublich leid getan für das Instrument, was fast 200 Jahre irgendwie sich so gut gehalten hatte. Und da hatte ich das Gefühl, ach, zwar hat es mir jetzt viel Freude gemacht, darauf zu spielen, aber offensichtlich hat es ihm nicht gut getan.
Jetzt hören wir eine Oboe d'Amore ganz kurz. Was ist das Besondere einer Oboe d'Amore?
Die Oboe d'Amore, die ist ein bisschen anders gebaut als die normale Oboe. Die ist eine Terz tiefer. Und die hat unten den sogenannten Liebesfuß. Das ist wie eine so halb geschlossene Kugel unten dran, die den Klang so ein bisschen auffängt, wo sich unten in diesem sehr speziell anmutenden Schalltrichter auch so Verwirbelungen wahrscheinlich entstehen, die dieser Oboe d'Amore eben so einen lieblichen, etwas näselnderen Klang geben und die auch nicht ganz so kräftig und durchsetzungsfähig ist wie die kleine Oboe, die man ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise spielen kann, bis hin zu einem trompetenartigen Klang. Das wird einem auf der Oboe d'Amore eher schwerlich gelingen.
Dies war der erste Satz eines Konzertes für Oboe d'Amore von den Gebrüdern Graun. Xenia Löffler wurde hier von der Batzdorfer Hofkapelle begleitet. Was unterscheidet die moderne Oboe, außer dass sie viele Klappen hat, von dem Barockinstrument?
Ich finde, da gibt es riesige Unterschiede. Und da gibt es moderne Kollegen, also die ich wirklich sehr, sehr bewundere für das, was sie auf diesem, aus meiner Sicht, technokratischen Instrument auch an Leichtigkeit in der Lage sind, hervorzubringen. Und in sehr vielen Fällen liebe ich den Klang der modernen Oboe auch sehr, habe aber nie selber das Bedürfnis entwickelt, mich damit zu beschäftigen, weil mir schon die wenigen Klappen in der klassischen Oboe schwer zu schaffen machen. Also ich mag es lieber pur und rein und habe gerne einfach das blanke Holz unter den Fingern.
Passt die moderne Oboe dann zur Barockmusik, wenn jemand die nutzen möchte für barocke Musik?
Ich finde unbedingt, weil das Repertoire möchte ich den modernen Oboisten wirklich nicht vorenthalten, weil das auch einfach das schönste und umfassendste Repertoire ist, was es für Oboe gibt. Natürlich jetzt von den neuen Kompositionen abgesehen, aber dazwischen gab es auch ein großes Loch, wo nicht so viel an interessanten Stücken komponiert wurde für Oboe. Und ich finde, das ist immer eine Frage, wie man mit der Musik umgeht. Und da spielt das für mich nicht so eine große Rolle, ob das ein barockes oder ein modernes Instrument ist. Nee, ich gönne denen das und freue mich, wenn es adäquate Interpretationen gibt dieser Musik, wenn man sich auch ein bisschen mit der Sprache und der Rhetorik eben dieses Stils befasst hat.
Aber originär für das moderne Instrument ist auch das moderne Repertoire dann.
Ja, natürlich.
Und gibt es da besondere Stücke, die Sie auch persönlich gerne hören?
Also ich habe für mich jetzt in letzter Zeit dann tatsächlich nochmal, obwohl ich das natürlich auch schon länger kenne, zum Beispiel das Oboenkonzert von Richard Strauss entdeckt, was ich ein ganz erstaunliches Stück finde. Diese Heiterkeit, die dieses Stück ausstrahlt, das finde ich einmalig. Und es gibt diese wirklich wunderbare Aufnahme mit François Leleux. Und da, also das gebe ich jetzt mal hier so zu. Ich habe mir die Noten auch besorgt und habe mit meiner Barockoboe, soweit das geht, also in den Passagen, wo das den Umfang meines Instruments jetzt nicht total überschreitet, habe ich mich damit auch mal auseinandergesetzt, im ganz stillen Kämmerlein natürlich. Und ja, das sind vielleicht die Dinge, die ich tatsächlich dann ein bisschen vermisse mit meiner Barockoboe, aber wer weiß, was da noch kommt.
François Leleux war der Solist im Schlussabschnitt des Oboenkonzerts von Richard Strauss. Begleitet wurde er vom schwedischen Radiosymphonieorchester. Xenia Löffler, Sie haben schon Barockmusik verglichen mit moderner Musik, die Barockoboe mit der modernen Oboe. Ist für Sie ein virtuoses Barockkonzert schwieriger zu spielen als beispielsweise klassische Musik mit einer klassischen Oboe?
Ich spiele natürlich auch sehr viel klassische Oboe, habe das seit jeher gemacht. Wir machen das ja auch bei uns im Orchester, jetzt vermehrt in den letzten Jahren. Aber diese Unmittelbarkeit zwischen sozusagen meinem Körper und dem Instrument ist doch die größte mit der Barockoboe. Deswegen fühle ich mich im Moment, würde ich jetzt mal sagen, auf der Barockoboe in so einer Situation wohler. Wobei ich auch schon häufiger zum Beispiel das Mozart-Oboenkonzert gespielt habe und das natürlich sehr gerne mache. Aber es ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Das ist eine sehr schöne Herausforderung und man sucht ja auch Herausforderungen. Insofern beides sehr gerne. Lockerer von der Hand und von der Lippe geht es mir auf der Barockoboe.
Obwohl jetzt die Rolle, die Sie in der Orchestermusik beispielsweise bei Schumann oder Brahms spielen, technisch doch nicht so herausfordernd ist wie ein hochvirtuoses Barockkonzert, oder?
Absolut, aber ich finde, es gibt solche Momente in dieser Literatur, da kommt dann der Oboe so eine immens wichtige Rolle, denke ich zumindest, bei. Also jetzt zum Beispiel in dieser wunderbaren Szene am Ende von Schumanns Faustszenen, in diesem Stück, wo Dr. Marianus dann singt, hier ist die Aussicht frei. Die Harfe beginnt diese Arpeggien zu spielen und dann kommt die Oboe nur mit so einem wirklich sehr schlicht gehaltenen Dreiklang. Also erstens mal kriege ich da, wenn ich das höre, totale Gänsehaut. Vor vielen Jahren haben wir das mit Akamus auch mal gespielt. Aber das sind so Momente, also vor denen habe ich größeren Respekt persönlich, als mich mit einem Marcello-Oboen-Konzert auf die Bühne zu stellen. Weil entweder man zaubert oder man zerstört unter Umständen auch alles. Also das ist eine große Verantwortung mit sehr wenigen Tönen, die man da zu spielen hat. Aber das ist eben auch der Zauber der Oboe.
Hier ist die Aussicht frei, sang Christian Gerhaher in den Szenen aus Goethes Faust von Robert Schumann. Der Oboist war Stefan Schiele, der Solo-Oboist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hatte Daniel Harding. Sie hören die Sendung Zur Person auf SWR 2 heute mit der Barock-Oboistin Xenia Löffler. Wo begann Ihr Weg hin zur Barock-Oboe, Frau Löffler? Haben Sie gleich mit diesem Instrument angefangen oder wie ging es los mit der Musik?
Also mit der Musik bei mir ging es ganz klassisch mit der Blockflöte los, wobei ich das Glück hatte, dass ich von Anfang an tolle Lehrerinnen hatte. Ich hatte einen kleinen Ausflug unternommen in Richtung Klavier, weil ich noch ein weiteres Instrument lernen wollte. Aber da habe ich auch schnell gemerkt, dass das ein Instrument ist, was mir einfach zu weit vom Körper weg ist. Das war nicht mein Ding. Und habe dann mit 12, 13 Jahren etwa den Wunsch entwickelt, auch noch ein Instrument zu lernen, mit dem ich im Orchester mitspielen kann. Mangels eines guten Oboenlehrers an der Musikschule ist es dann das Cello geworden, was ich auch heute als großen Glücksfall empfinde. Bin sehr froh um diese Erfahrung, erstens ein Bassinstrument zu spielen, ein Streichinstrument zu spielen und mache das heute auch noch im stillen Kämmerlein beziehungsweise mit meinem Mann zusammen zu Hause gerne und relativ regelmäßig. Oboe habe ich ja dann erst nach dem Abitur angefangen. Mein erstes Instrument war in jedem Fall zu der Zeit immer die Blockflöte. Und Cello habe ich dann noch gespielt bis zum Abitur und danach hatte ich keinen Unterricht mehr.
Aber wahrscheinlich mögen Sie trotzdem Cellomusik.
Ja, ich liebe Cellomusik. Und das hat natürlich auch mein damaliger Cellolehrer sehr gefördert, indem er mich auch auf bestimmte Aufnahmen hingewiesen hat. Und da ist mir in besonderer Erinnerung eine damals ganz neu erschienene Aufnahme mit dem wunderbaren Cellisten Anna Belzma, den ich übrigens auch in der Zeit mal mit Bach-Suiten live in Nürnberg gehört hatte. Seine Aufnahme mit Haydn-Cellokonzerten und Anton Kraft-Cellokonzert mit dem Tafelmusik-Barockorchester. Das habe ich so unendlich viele Male gehört. In Kombination mit diesem sehr netten Foto, was man von ihm in dem Booklet sieht. Also reine Musizierlust, die einem da aus diesem Foto entgegenspringt. Und ja, das hat mich sehr geprägt, diese Aufnahme.
Anna Balzma und das kanadische Orchester Tafelmusik spielten den Finalsatz aus dem Cellokonzert des Haydn-Schülers Anton Kraft. Tina Löffler, wann haben Sie beschlossen, eine Musikkarriere anzustreben oder erst einmal Musik zu studieren?
Also bis zum Abitur war das für mich noch überhaupt nicht so klar. Musik war absolut meine große Leidenschaft. Ich habe geschwankt zwischen Musik und Medizin, ehrlich gesagt. Ich war immer relativ realitätsnah und ich habe mir vorgestellt, was man mit einem Blockflötenstudium macht. Weil mir war das klar, wenn ich Blockflöte studiere, im Idealfall kann ich ein Ensemble gründen, mit dem wir Konzerte machen können, aber die Realität wird Musikschulunterricht sein. Und das habe ich mir dann doch irgendwie gründlicher überlegen wollen und habe so ein Zwischenjahr eingeschoben, auch in Nürnberg am Konservatorium. Und in der Zeit entstand der Wunsch, die Barockoboe zu lernen, durch das Hören damals von Aufnahmen von Gardiner, von den großen Passionen, auf die mich jemand hingewiesen hatte. Das hat mich also vollkommen positiv schockiert, sozusagen, da eine Barockoboe das erste Mal zu hören. Und glücklicherweise gab es am Nürnberger Konservatorium auch einen modernen Oboenlehrer, der sich auch mit Barockoboe beschäftigt hat. Und mit dem zusammen habe ich dann so meine ersten Gehversuche auf der Barockoboe unternommen. Der war sehr stolz nach der ersten Stunde, dass ich da schon Töne rausbrachte. Ich habe ja bei meinen Eltern natürlich damals noch gewohnt, bin dann nach Hause gefahren, habe die Oboe ausgepackt, wollte denen demonstrieren oder habe denen demonstriert, was ich schon Tolles kann. Und dann haben die erstmal ein paar Sekunden geschwiegen und dann sagte, glaube ich, meine Mutter, ob ich das denn bitte erstmal im Keller üben könnte. Ja, das war der Anfang, aber auch davon habe ich mich nicht entmutigen lassen und meine Eltern waren noch lange skeptisch, haben immer gesagt, aber Xenia, vergiss die Blockflöte nicht. Ich kann sie jetzt beruhigen und sie sind extrem beruhigt. Ich habe die Blockflöte nicht vergessen. Und als ich das dann zeigte, dass das eventuell auch ein Weg sein könnte, das Blockflötenstudium eben mit der Barockoboe zu ergänzen und da sich vielleicht auch neue Möglichkeiten auftun könnten, hat das eigentlich den Anstoß gegeben, mich dann doch für das Musikstudium zu entscheiden.
Irgendwie sind Sie dann darauf gekommen, dass Sie in Basel an der berühmten Alte Musik-Kaderschmiede Schola Cantorum Basiliensis studieren wollten. Wie ging der Prozess des Bewerbens und Angenommenwerdens?
Ich wollte Barockoboe weitermachen. Das war im Hinterkopf, das war natürlich überhaupt nicht vordergründig, sondern ich wollte ja erstmal Blockflötistin werden. Also was das mit der Barockoboe, ich konnte gerade mal irgendwie ich weiß noch nicht mal, ob die Tonleiter gerade war, aber also es war ein bisschen darüber hinaus, dass ich die Oboe halten konnte. Aber viel mehr war das ja zu dem Zeitpunkt nicht. Das war irgendwie eine ganz, also aus heutiger Sicht, lustige Situation. Ich habe einfach nicht gerne gesungen. Also das habe ich als Kind nicht gerne gemacht und als Jugendliche nicht gerne gemacht. Natürlich, in Zeltlagern hat man immer mitgegrölt am Lagerfeuer. Ich habe auch im Chor mitgesungen, aber mich alleine hinzustellen und mit meiner Stimme Musik zu machen, das war einfach nicht meins. Und dann kam ich da zu der Aufnahmeprüfung und als ich das gehört habe, dass man da singen muss von den anderen Aufnahmeprüfungskandidaten, bin ich erstmal in das Zimmer gegangen und habe gesagt, ich möchte nicht singen, ich hasse singen. Woraufhin die Reaktion war, entschuldigen Sie, Frau Löffler, aber Sie sind hier an der Schola Cantorum Basiliensis. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung bestanden, aber ich war also über längere Zeit unter schärferer Beobachtung. Und habe auch, muss ich sagen, das Singen sehr schätzen gelernt. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel unterrichte, das meiste singe ich eigentlich meinen Studenten vor. Und es geht nicht darum, die richtigen Töne zu treffen, sondern es geht darum, mit der Stimme Affekt auszudrücken. Einfach nur den Körper unmittelbar Musik machen zu lassen, ohne dass so ein hinderliches Ding wie eine Oboe zum Beispiel dazwischen ist.
Sie sind Oboistin, aber ab und zu gehen Sie tatsächlich zurück zu Ihrem ersten Instrument, zur Blockflöte. In der folgenden Aufnahme ist das der Fall. Thank you. Das war die Sonata, also der Einleitungssatz zur Kantate Himmelskönig sei willkommen von Johann Sebastian Bach. Sie hörten Mitglieder der Akademie für Alte Musik, angeführt von den beiden Solistinnen Isabel Faust, Violine, und Xenia Löffler, Blockflöte. Frau Löffler, Sie kannten ja damals die Griffweise der Oboe von der Blockflöte her, aber dieser Rohrbau war ja ganz neu als fast 20-Jährige oder so. Also wie schwierig ist da das Erlernen dieses handwerklichen Teils des Oboenspiels für Sie gewesen?
Nee, ich hatte am Anfang das Glück, dass meine Lehrer mich erstmal versorgt haben mit Rohren. Das ist nämlich der Punkt, wo man als junger Oboist dann auch schnell mal verzweifeln kann. Ich glaube, es ist mir sehr zugute gekommen, dass wir als Kinder sehr viel gebastelt haben mit meinen Eltern. Nichtsdestotrotz hatte ich in den ersten, würde man sagen, 3-4 Jahren vor allem eben die Rohre von meinen Lehrern bekommen. Es ist natürlich dann der Zeitpunkt gekommen, wo man das Thema selber beackern musste, weil das klar war, dass dieser glückselige Zustand nicht ewig anhält. Ja, dann habe ich mich damit beschäftigt, und da werden mir jetzt auch alle Oboisten zustimmen. Das ist eine Beschäftigung, die von Höhen und auch durchaus vielen Tiefen geprägt ist. Aber allen jungen Oboisten, auch meinen Studenten, sage ich immer, ihr müsst es tun, tun, tun. Was anderes hat keinen Sinn.
Und wie viel Zeit investieren Sie daran?
Also ich würde mal sagen, prozentual betrachtet insgesamt auf meine Beschäftigung mit dem Instrument zu Hause, würde ich mal sagen, sind das nicht ganz 50% oder so. Für mich ist es wirklich die Basis, sinnvoll üben zu können. Es ist nämlich nicht so, dass jedes Rohr bei mir auch gleich klingt, sondern es gibt dann eben Rohre, die auch wie eine Schalmei klingen, und das macht dann keinen Spaß, darauf zu spielen, weil bei den Dingen, mit denen ich mich dann beschäftige beim Üben, spielt dann eben doch auch einfach die Gestaltung von Klang, von Tonform und so weiter eine Rolle. Und wenn die Rohre das nicht mitmachen, hat das keinen Sinn.
Mitglieder der Musica Fiorita waren dies mit dem Schlussabschnitt der Trio-Sonate Nummer 4 von Elisabeth Jacquet de la Guerre. Das Basler Ensemble der Cembalistin Daniela Dolci hat die Sonaten der französischen Komponistin aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Im Jahr 1999 aufgenommen. Und für Sie, Xenia Löffler, war das eines der ersten Male oder vielleicht sogar das erste Mal überhaupt, dass Sie für eine CD-Produktion engagiert wurden?
Das war, denke ich, die erste Kammermusik-CD-Produktion, die ich mitgemacht habe. Und ich denke, dass diese Aufnahme vielleicht eine war. Erstmal ist es, finde ich, eine sehr schöne Aufnahme geworden. Das ist tolle Musik, und da hat Daniela Dolci auch wirklich wunderbare Musiker um sich versammelt. Und zum anderen war das so, die Aufnahme hat in der Schweiz stattgefunden. Und die Redakteurin beim Schweizer Radio, Christiane Nicolet, war auch bei der Aufnahme dabei. Die habe ich da kennengelernt. Genauso wie den Chef des Labels Pan Classics. Ich denke, die sind aufmerksam geworden. Und aus dieser Begegnung heraus ist dann eben erwachsen, dass wir mit unserem Bläseroktett, was damals relativ neu gegründet war, auch wir unsere erste Produktion machen konnten. Und das Amphion Bläseroktett, die Keimzelle dort, da waren wir am Anfang zu dritt. Das waren Václav Lux mit seinem Horn, Györgyi Farkas, Fagott und ich, und wir haben dann unsere Kommilitonen mobilisiert und haben da eine wöchentliche Probe, erstmal lange Probesitzung immer dienstags gemacht. Und das ist sehr schnell so geworden, dass wir also das richtig intensiv weiterverfolgt haben. Wir haben bei Wettbewerben teilgenommen, zum Glück auch erfolgreich. Und dann eben auch die Möglichkeit gehabt, unsere erste CD aufzunehmen, eben mit Hilfe und Unterstützung vom Schweizer Radio und damals Clemens Spieß von Pan Classics.
Dies war das Rondo aus der Bläserpartita in S-Dur von Josef Triebensee. Der hat in Wien und in Prag gelebt und in Wien auch so eine achtköpfige Harmoniemusik des Fürsten Liechtenstein geleitet. Eine der beiden Oboistinnen in der Aufnahme des Amphion-Bläser-Oktetts war Xenia Löffler, unser heutiger Gast in der Sendung Zur Person auf SWR 2. Das Amphion-Bläser-Oktett war nicht das einzige Ensemble von Musikerfreunden, von Studienkollegen, in denen Sie mitgespielt haben, Xenia Löffler. Ich glaube, da gibt es noch andere, die Ihnen wichtig geworden sind.
Ja, also der Václav Lux, der war ja, wie ich schon erwähnte, Gründungsmitglied von Amphion und hat da auch noch sehr lange gespielt. Auch noch, als er seine Laufbahn als Dirigent und Ensembleleiter von seinem Kollegium 1704 in Prag begonnen hatte. Und das ist auch was, was ich von Anfang an, dieses Kollegium 1704, aktiv mitverfolgt habe und am Anfang auch sehr viel mitgespielt habe bei ihm. Also das ist auch eine ganz wunderbare Gruppe von Musikern und Freunden, wo ich mich immer freue, auch dazu zu stoßen. Und ich erinnere mich sehr gerne an, also speziell eine Aufnahme zurück, die wir gemacht haben. Das ist sehr lange her. Das war noch zu Zeiten, als Václav das Optimum jetzt zum Beispiel auch für diese Aufnahme, die wir gleich hören werden, gesucht hat, aber das finanziell nur zu bekommen war, nämlich in dem Fall der Aufnahmeraum, das Rudolfinum in Prag, durch eine Miete für die nächtlichen Stunden. Und das werde ich nie vergessen, wie wir da uns nachts um 11 getroffen haben am Bühneneingang von dem Rudolfinum, bis morgens um 5 aufgenommen haben und dann aus dem Rudolfinum rauskamen, da an der Moldau und die Vögel zwitscherten und die Sonne aufging. Also das sind sehr besondere Erlebnisse bei dieser Aufnahme mit den Concerti von Enrico Albicastro.
Das war das Adagio aus dem Kammerkonzert Opus 7 Nummer 4 von Enrico Albicastro mit dem Prager Ensembles Collegium Marianum und Collegium 1704, geleitet vom Hornisten und Cembalisten Václav Lux. Ein besonderes Erlebnis der ganz anderen Art war dann sicherlich die Bach-Kantata Pilgrimage mit dem Ensembleleiter John Elliott Gardiner und seinen English Baroque Soloists im Bach-Jahr 2000. Frau Löffler, Sie haben schon erwähnt, dass die Gardiner-Aufnahmen sehr wichtig gewesen sind, um überhaupt auf die Barockoboe zu kommen und wahrscheinlich darüber hinaus. Wie kam es dazu, dass Sie dann bei ihm mitspielen konnten und was bleibt in Erinnerung an diese lange Tour? Ich weiß nicht, wie viele Konzerte Sie damit bestritten haben innerhalb dieses Jahres.
Es war damals so, dass John Elliott Gardiner die kompletten Kirchenkantaten oder fast kompletten Kirchenkantaten innerhalb eines Jahres aufgeführt hat. Also ein immenser Aufwand, der da betrieben wurde. Und das war klar, dass das ein Oboist auch nicht schaffen würde, also dass das Orchester rotiert hat. Und daraus ergeben haben sich dann sehr eindrückliche Konzerte, viele Konzerte, die ich da mitspielen durfte, mit der größten Musik, die es für uns gibt. Und das Allermeiste war für mich auch komplett neu, weil ich meine, ich war auf der Oboe ja noch. Also ich war 27, das war noch nicht so lange her, dass ich überhaupt angefangen hatte mit dem Instrument, also schon ein paar Jahre, aber trotzdem, mir fehlte natürlich dieses ganze Repertoire, hatte ich nie gespielt. Also für mich war das dann auch echt aufregend und eins der eindrücklichsten Konzerte war tatsächlich das Jubiläumskonzert von seinem Monteverdi Choir in Cambridge damals. Da haben wir also 4 der schönsten Kantaten für uns Oboisten gespielt zu dem entsprechenden Sonntag und kam also eine Oboen-Arie nach der anderen, also wirklich ein sehr, sehr physisch anstrengendes Programm, emotional natürlich auch, aber physisch anstrengendes Programm. Und ich kannte das alles nicht. Also ich bin in einen CD-Laden immer gelaufen und habe mir das angehört. YouTube gab es ja nicht, was vielleicht auch gut war, dass man irgendwie doch die Beschäftigung mit dieser Musik auf eine andere Art noch stattgefunden hat. Und dann habe ich mir vor allem die Noten angeguckt und habe so durchgeblättert und habe dann eine Arie gefunden, wo ich dachte, naja, vielleicht kann die doch der Kollege spielen, weil es wird einfach zu anstrengend für mich, sonst ich überlebe dieses Konzert nicht kräftemäßig. Und dann bin ich also in der ersten Probe zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, ob es eventuell, weil diese eine Arie, die sah für mich irgendwie unspektakulär aus. Nur so gehaltene Töne in den Streichern und in der Oboe auch nicht so viel los und lang und habe ich gedacht, naja, vielleicht könnte die der Kollege übernehmen. Bin ich also zu Gardiner hingegangen am Anfang der Proben und habe ihn ganz vorsichtig gefragt. Und dann sagt er, nein, die spielst schön du. Und bis dahin hatten wir ja das nicht geprobt. Ich kannte das Stück und ich hatte das auch nicht angehört. Und dann wurde mir aber sehr schnell klar, warum ihm das auch, glaube ich, wichtig war, dass das nicht abgegeben wird, sondern dass das in den Händen eben der Solo-Oboe, in dem Fall saß ich danach, eben gerade bleibt und dass ich das spielen soll. Und ich bin ihm nach wie vor sehr, sehr dankbar dafür, dass er meinem Antrag da nicht stattgegeben hat, weil es ist für mich eine der schönsten Arien, wie sich dann sehr schnell herausgestellt hat. Es ist einfach ein großartiges Stück und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier zusammen anhören können.
Yes.
Peter Harvey war der Gesangssolist und Xenia Löffler spielte die konzertierende Barockoboe in der Bassarie »Es ist vollbracht«. Dieses stammt aus der Kantate »Seht, wir gehen hinauf gen Jerusalem« von Johann Sebastian Bach. Xenia Löffler, durch diese Gardiner-Kantaten-Pilgerfahrt ist ihre Karriere sicherlich richtig in Schwung geraten, weil sie dann nach Berlin gezogen sind. Seither sind sie Mitglied der Akademie für Alte Musik, aber sie konnten dann auch bald erste Solo-CDs aufnehmen, also CDs, auf deren Titel groß ihr Name stand. Aus der ersten Solo-CD spielen wir nun allerdings auf ihren Wunsch hin ein Doppelkonzert für zwei Oboen. Der Urheber ist nicht genau bekannt. Wer spielt die zweite Oboe und kann man sagen, wer der Komponist möglicherweise gewesen ist?
Ja, in dieser Zeit, als wir das Programm recherchiert haben, war kein Komponistenname angegeben. Überliefert ist das in der Handschrift von Johann Georg Piesendl. Deswegen steht das jetzt, glaube ich, auf der CD auch unter seinem Namen mit Fragezeichen. Und in diesem speziellen Fall geht man wohl von der Autorschaft von Georg Philipp Telemann aus. In diesem Doppelkonzert musiziere ich zusammen mit meinem Kollegen Michael Bosch. Es ist so wichtig, auch wenn man Arien alleine spielt oder wenn man Oboen-Konzert spielt und der Kollege ist auch da, dass man das Gefühl hat, man wird unterstützt. Einfach nur das Gefühl, dass man eben einen großen gegenseitigen Respekt hat und eine Achtung voreinander hat. Und da hätte mir auch diesbezüglich nichts Besseres passieren können.
Dies war der Schlusssatz aus einem in Dresden erhaltenen Doppelkonzert in G-Moll für zwei Oboen mit den Solisten Xenia Löffler und Michael Bosch und mit der Batzdorfer Hofkapelle. Die ist nach dem Schloss Batzdorf nordwestlich von Dresden benannt, wo sich das Ensemble konstituiert hat. Xenia Löffler, was ist Ihr Klangideal beim Spielen? Haben Sie bestimmte Bilder im Kopf, wenn Sie ein bestimmtes Stück spielen?
Was mich fasziniert an der Oboe ist, dass man so unterschiedliche Klänge und Affekte darstellen kann. Also dass es eben nicht einfach pauschal nach Oboe klingt, sondern dass man spielen kann wie eine Trompete, dass man säuseln kann wie eine Flöte zum Beispiel. Also ich möchte einfach, dass der Klang lebt, dass man ihn verengen kann, dass man ihn weiten kann. Auf jeden Fall, dass er nie statisch ist.
Und entstehen da Bilder im Kopf, wenn Sie irgendein Stück spielen, oder ist sowas gar nicht der Fall?
Ich habe sehr viele Assoziationen und versuche das auch immer meinen Studenten zu vermitteln. Das ist natürlich schwierig, weil das eine sehr persönliche Sache ist. Klar, Musik machen und sowieso Oboe spielen auch nicht, ist nicht laut, leise, hoch, tief, schnell, langsam, sondern eben sehr, sehr viel dazwischen. Und das ist die Verbindung zwischen den Tönen. Das ist eben das, was man auch so toll machen kann auf Oboe, dass man Töne so extrem gut formen kann.
Dies war der Schlusschor aus dem Osteroratorium von Bach mit dem Kammerchor Stuttgart und seinen Instrumentalisten unter der Leitung von Frieda Bernius. Oboe in dieser Aufnahme aus dem Jahr 2004 hat Xenia Löffler gespielt, die Sie in der heutigen Sendung zur Person auf SWR 2 im Gespräch erleben. Frau Löffler, was finden Sie generell am Kammerchor Stuttgart beispielsweise oder auch an anderen Chören, die auf die alte Musik spezialisiert sind, besonders schön und wichtig?
Also mit dem Kammerchor Stuttgart hatte ich eine Weile lang relativ viel gemeinsam musiziert und mich hat das damals fasziniert, diese Akribie, mit der er Text und Klang geformt hat und über den Chor transportiert hat. Das war sicherlich manchmal auch nicht einfach für Einzelne und auch für die Masse, aber das Resultat, was man dann gemeinsam erlebt hat in den Konzerten und auch bei Aufnahmen, das fand ich schon immer wirklich spektakulär. Und es gibt eine Aufnahme, die ich auch unheimlich liebe, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Aber es gibt von Felix Mendelssohn den Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen. Das ist ein Stück, was ich auch gerade in dieser Aufnahme mit Frieda wirklich sensationell schön und unter die Haut gehend gelungen finde.
Das war das achtstimmige Vokalstück, denn er hat seinen Engeln befohlen von Felix Mendelssohn Bartholdy. Xenia Löffler, wenn man sich bei ihren Kollegen zum Beispiel von der Akademie für Alte Musik nach ihnen erkundigt, dann hält man insbesondere zwei Antworten. Die erste, sie sind eine Chronistin der alten Musikszene und ihrer persönlichen Umgebung. Und zwar, weil Sie gern fotografieren. Erzählen Sie uns von Ihrem Hobby.
Ja, Hobby. Also von klein auf habe ich immer gerne eine Kamera in der Hand gehabt. Das ist irgendwie lustig. Mein Vater, der auch ein passionierter Fotograf ist, der hat lustigerweise mir seine Kameras vererbt, weil mein etwas älterer Bruder sich dafür auch gar nicht so sehr interessiert hat. Ich bin so eine Situationsfotografin. Jetzt zum Beispiel in Gesellschaften bewege ich mich gerne mit einer Kamera in der Hand und halte so bestimmte Situationen fest. Und das macht mir Spaß. Aber ich bin jetzt zum Beispiel niemand, die sich jetzt mit einem Fotoprogramm dann nachher noch am Computer lange auseinandersetzt, sondern die Fotos, die existieren so, wie ich sie gemacht habe und werden jetzt nicht manipuliert. Und ich habe da auch keine großen Ambitionen. Aber ich glaube, ich habe schon ein paar Menschen ganz froh gemacht, dadurch, dass ich bestimmte Situationen dokumentiert und festgehalten habe.
Das Zweite, was man von befreundeten Musikern über Sie hört, ist Ihre Sozialkompetenz. Sie sind die Erste, wenn es zum Beispiel um das gemeinsame Kochen bei Aufnahmen geht, was die Akademie für Alte Musik gerne tut, wie man leicht herausfindet. Oder darum, zum Beispiel ein Ensemblegeschenk für eine Gastdirigentin zu organisieren. Also auch dieser Aspekt ist Ihnen wichtig und haben Sie von Ihrer Familie gelernt.
Ach ja, ich habe zum Glück viel Gutes von meinen Eltern und von meinen Geschwistern mitbekommen. Aber ich bin sicherlich nicht die Erste, wenn es ums Kochen und ums Geschenke besorgen geht, sondern ich bin eine von vielen bei Akamus, die sich da gerne engagiert. Tatsächlich haben wir uns da schon einen gewissen Ruf auch bei Gästen und Dirigenten und Gastsolisten erarbeitet, gerade was die kulinarische Versorgung in Aufnahmesituationen anbelangt, dass man bei uns nicht verhungern muss. Also ganz im Gegenteil, eher mit einem kleinen Speckröllchen mehr aus der Aufnahme wieder herausgeht.
Ihr Mann, das ist Daniel Deuter, der ist Barockgeiger. Wie wichtig ist die gemeinsame musikalische Idee? Wie wichtig ist es für Sie, dass er dieselben musikalischen Visionen sozusagen hat?
Na, wir haben uns über die Musik in Batzdorf kennengelernt. Und mit Daniel Musik zu machen, ist für mich eine ganz wunderbare Sache. Wobei wir uns auch teilweise kritisch mit manchen Dingen gegenseitig auseinandersetzen müssen. Also es ist nicht so, dass es immer von vornherein einvernehmlich ist. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein sehr beflügelndes, gemeinsames Musizieren, was nonverbal natürlich funktioniert. Also man ist da sehr einvernehmlich. Für mich war das natürlich auch ein Riesengeschenk, dass ich so viele Projekte auch gemeinsam mit seinem Orchester, der Batzdorfer Hofkapelle, von Anfang an realisieren konnte, dass die das auch unterstützt haben und ja, dass auch eine ganz wunderbare Gemeinschaft von Musikern und Menschen ist, die da immer wieder zusammenkommt und eben so wirklich wunderbare Dinge entstehen lässt, gemeinsam musikalisch und auch, was das Repertoire anbelangt, eben nicht nur die ausgetretenen Pfade beschreitet, sondern eben auch neue Wege geht und auch da wieder das große Glück, dass das Label Akzent diese Ideen und Initiativen mitträgt.
Xenia Löffler und Daniel Deuter spielten Oboe und Violine in den ersten beiden Sätzen der Sonate Opus 2 Nummer 3 von Georg Friedrich Händel. Ein Werk ursprünglich für zwei Oboen, in Dresden aber auch in einer Fassung für Oboe und für Violine erhalten. Xenia Löffler, wie sehen Sie generell die Situation der alten Musik in der Gesamtkultur oder in der Musikkultur?
Ich hoffe einfach, dass dieses Streben nach Wissen und nach Erkenntnis in unserem speziellen Bereich in meiner Generation und in den Generationen danach nicht nachlassen wird. Das finde ich für die junge Generation wichtig, dass man nicht nur reproduziert, dass was man auf den einschlägigen Kanälen sich an Interpretationen abrufen kann, sondern dass man über die Dinge wirklich nachdenkt, dass man sich selber mit Quellen beschäftigt und zu eigenen Resultaten kommt, dass man selber immer auf der Suche bleibt, weil das ist das, was uns in unserer Szene immer angetrieben hat und was weiter Antrieb bleiben sollte. Ich mache mir jetzt in der aktuellen Situation mit Corona, mache ich mir da gerade ein bisschen Sorgen, wobei das ja alles noch nicht absehbar ist, wie sich das mit der Kultur weiterentwickeln wird. Aber diese momentane Unsicherheit, was Perspektiven für unser Kulturleben anbelangt, ist natürlich für Leute, die sich für den Beruf des freiberuflichen Musikers ausbilden lassen, besonders schwierig. Also ob man sich da wirklich drauf einlassen kann und will. Und das ist was, was unsere alte Musikszene in allererster Linie prägt. Es gibt keine Festanstellung, sondern die Ensembles bestehen aus freiberuflichen Musikern. Und ich kann nur uns allen die Daumen wirklich sehr drücken, dass wir aus dieser Zeit gut rauskommen und anknüpfen können an die guten Zeiten, die wir davor hatten. Also wir können ohne das Publikum natürlich nicht, aber ich denke, wir sind auch für das Publikum einfach sehr, sehr wichtig und relevant. Und das würde ich mir einfach sehr wünschen, dass wir diese Solidarität auf beiden Seiten der Bühne beibehält.
Als Barockoboistin sind Sie natürlich mit der alten Musik am ehesten vertraut. Sie spielen auch Musik aus dem frühen 19. Jahrhundert. Welche Rolle spielt denn Zeitgenössisches für Sie?
Ich konnte damals wenig damit anfangen. Ich hatte eine Blockflötenlehrerin, die das sehr geliebt hat und die auch, also gerade Stücke geliebt hat, die eher extrovertiert waren. Also wo man dann alles Mögliche über die Blockflöte hinaus an Geräuschen auch noch zum Einsatz bringen musste teilweise. Und mich hat das befremdet, mir hat das nichts gegeben. In den letzten Jahren habe ich aber Stücke kennengelernt, die mir ausgesprochen viel gegeben haben und Freude bereitet haben und wo ich sehr froh bin, dass ich da dabei sein konnte. In der letzten Zeit auch zwei Stücke, zum Beispiel von Oskar Strassneu, ein Komponist, den ich kennenlernen durfte und der jetzt zwei Werke auch für Akkermus komponiert hat. Da freue ich mich auch, dass wir jetzt einen Ausschnitt eines Stückes von ihm hören können, von seinem Ittingen-Konzerto. Eine imaginäre Reise mit einer Dampfeisenbahn, würde ich mal sagen, von Preußen in die Schweiz. Das ist in einer Besetzung komponiert, die inspiriert ist durch das zweite Brandenburgische Konzert, also mit so einem kleinen Kammerensemble in barocker Besetzung. Also das war eine große Herausforderung, weil es doch rhythmisch kniffliger ist als das, was man sonst auf dem Pult stehen hat. Aber finde ich ein ganz tolles Stück und kann ich sehr empfehlen.
Der erste Satz des Ittingen-Konzerto, der trägt den Titel Brandenburg-Ittingen mit dem Zug, geschrieben von Komponisten Oskar Strassneu im Auftrag der Akademie für Alte Musik Berlin. Xenia Löffler, Sie haben schon mehrmals Ihre Studenten erwähnt. Jeder kann daraus schließen, Sie unterrichten auch und glaube auch schon länger. Was bedeutet dieser Teil des Wirkens für Sie? Natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten, aber generell.
Unterrichten ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil meines Musikerinnen-Daseins, muss ich sagen, unterdessen. Ich empfinde das als eine große Herausforderung in mancherlei Hinsicht, weil man ja auch sehr viel Verantwortung hat für die jungen Menschen. Schließlich wollen die das zum Beruf machen und man muss ihnen da gut raten. Man muss sie gut betreuen, damit sie eben dann auf dem Markt auch eine Chance haben, tatsächlich davon zu leben. Das ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Ich bin auch nicht ganz selbstlos dabei beim Unterrichten, weil ich nämlich feststelle, dass ich selber extrem viel auch lerne. Manche Dinge, die einem leicht von der Hand gehen, das merkt man gar nicht so, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit hat, dass gewisse Dinge funktionieren. Das realisiert man erst, wenn es bei anderen nicht so gut funktioniert oder nicht von alleine funktioniert und man den Dingen auf den Grund gehen muss. Und grundsätzlich ist es schön, mit jungen Leuten zu tun zu haben, sich von denen auch inspirieren zu lassen, manchmal mit Fragen konfrontiert zu sein, auf die man selber nicht gekommen wäre, darüber nachzudenken. Und es tauchen da Fragestellungen auf, die mich auch wirklich weiterbringen.
Wir hören jetzt eine Aufnahme von Studentinnen und Studenten von Ihnen. Sie unterrichten ja die Klasse für historische Oboen, die Barock-Oboen-Klasse an der Berliner Universität der Künste.
Genau, seit ein paar Jahren bin ich jetzt auch in der UdK in Berlin. Ich hatte vorher sehr viele Jahre auch in Bremen an der Hochschule für Künste unterrichtet. Bin natürlich ganz froh, dass ich jetzt diesen weiten Reiseweg nicht mehr zurückzulegen habe. Und habe hier auch was fortgesetzt, was mir auch schon in Bremen sehr wichtig war, nämlich das interdisziplinäre Arbeiten mit Studenten. In dem Fall von der Aufnahme, die wir auch gleich hören, ist das die Zusammenarbeit mit den Tonmeisterstudenten an der UdK, die diese Canzona für uns tatsächlich in einer Studiosituation aufgenommen haben. Das heißt, die Tonmeisterstudenten, die müssen ja auch ihr Handwerk lernen. Es geht ja nicht nur darum, die Mikrofone an den richtigen Platz zu stellen und die Knöpfchen richtig zu drehen, sondern es geht ja auch tatsächlich um Regie und darum, wie man Musiker führt und wie man mit Musikern arbeitet. Also dieses Feedback, das ist ja was, worauf wir auch sehr angewiesen sind in solchen Aufnahmesituationen. Man spielt sich die Seele aus dem Leib und dann hört man auf und dann hört man das Klicken von dem Tonmeister, der am anderen Ende der Leitung sitzt und wartet sozusagen auf das Feedback. Also ein sehr wichtiger Moment und nicht unheikel. Und unsere Studenten auf der anderen Seite, die haben ja auch noch nicht die Erfahrung, die wir Profimusiker jetzt haben in solchen Studiosituationen. Das heißt, das ist eine wunderbare Win-Win-Situation für alle. Und wir haben jetzt hier ein Stück ausgesucht, eben so eine vierstimmige Canzona, ursprünglich ein Orgelstück, was wir in einem Bläserensemble mit Oboe, Oboe da Caccia und zwei Fagotten spielen, was wunderbar funktioniert und was natürlich auch jetzt in der ganzen musikalischen Vorbereitung dafür einfach die allerbeste Musik ist. Also dieses Kontrapunktische, jetzt gerade von so einem großartigen Komponisten wie Bach, ist einfach die beste Schule sozusagen für die Studenten im Zuhören, im Reagieren, im Impulse geben, im sich zurücknehmen, das Erkennen von den Momenten, in denen man hervortritt, in denen man sich zurücknimmt. Und ja, wir werden das weiter verfolgen und weiter ausbauen.
Studenten historischer Blasinstrumente an der Universität der Künste Berlin haben eine Canzona in D-Moll von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Zumeist stammten diese Studenten aus der Klasse der Barock-Oboistin Xenia Löffler. Frau Löffler, welche Pläne gibt es denn für die Zukunft? Welche Träume haben Sie als Musikerin?
Also das ist ja in der jetzigen Situation ein bisschen schwierig, weil man ja erstmal gucken muss, wann man überhaupt wieder an den Punkt kommt, dass man sich mit anderen Kollegen wieder treffen kann, um gemeinsam Musik zu machen. Das ist mal der erste Schritt. Und wie groß so ein Ensemble sein darf. Also zum Glück sind wir hier zu Hause zu zweit und können auch zu zweit Musik machen, was schon wirklich hilft, wenn man das zu sehr vermisst, das gemeinsame Musizieren. Und wann es möglich sein wird, dass man auch wieder vor ein Publikum tritt und keine Konzerte gegebenenfalls vor leeren Sälen spielt, die aufgenommen werden. Also mein aktueller Traum ist, dass das nicht mehr lange dauern wird, dass das zurückkommt. Das ist mein dringlichster Wunsch eigentlich. Hätten Sie mich jetzt vor Corona gefragt, nach meinen Träumen, dann würde ich mir wünschen tatsächlich, dass wir gemeinsam mit meinem Orchester, dass wir unser Repertoire noch ein bisschen weiter ins 19. Jahrhundert ausdehnen, ohne aber unsere wunderbare Barockmusik zu vernachlässigen. Ich sehne mich tatsächlich mal danach, Schubert-Sinfonien zu spielen. Auch Schumann finde ich einen ganz wunderbaren Komponisten, der jetzt in meiner Beschäftigung bisher viel zu kurz gekommen ist. Und dieses spätere Repertoire, aber nicht auf Kosten von Bach, sage ich mal.
Dies war das Finale des Oboenkonzerts in S-Dur von Karl Philipp Emanuel Bach. Solistin war Xenia Löffler, begleitet wurde sie von der Akademie für Alte Musik Berlin. Damit geht die Sendung zur Person mit der Barockoboistin Xenia Löffler zu Ende. Diese Sendung mit der erfolgreichsten deutschen Interpretin auf ihrem Instrument können Sie in einer Online-Fassung auch auf unserer Webseite swr2.de hören. Zu finden ist sie auch in der SWR2-App. Nun folgen hier die Nachrichten und im Anschluss daran Neuigkeiten aus der Literatur im SWR2-Büchermagazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Baumgärtner. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen weiterhin einen angenehmen Tag.